Deutschlandfunk Interview.
Rund um Ostern geht traditionell die Friedensbewegung auf die Straße. Für heute sind rund 70 Ostermärsche angekündigt. Und diese Märsche, die haben Tradition. Und lange war das eine sehr breite Bewegung von Kirchen, Gewerkschaften, Linkspartei. Aber seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurden eben doch einige vermeintliche Gewissheiten auch in diesen Gruppen in Frage gestellt. Wie steht die Linkspartei nun zu diesen Ostermärschen, bei denen teilweise eine sehr unkritische Haltung gegenüber Russland herrscht oder, so der Vorwurf, auch rechte Gruppen mitlaufen dürfen? Das kann ich jetzt mit dem Co-Vorsitzenden der Linken, Martin Schirdewan, besprechen. Schönen guten Morgen, Herr Schirdewan.
Guten Morgen, Frau Schulz.
In diesen Tagen finden wieder zahlreiche traditionelle Ostermärsche statt, koordiniert von der Friedenskooperative. Mit Blick auf die Linke schien mir das so ein bisschen verwirrend. Sie als Bundespartei rufen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf, daran teilzunehmen. Aber an mehreren Orten distanzieren sich linken Verbände explizit davon, in Berlin und in Hamburg zum Beispiel, und haben Alternativ- oder Gegenveranstaltungen organisiert. Also werben Sie jetzt für die Teilnahme an diesen Ostermärschen oder nicht?
Ja, ganz klar. Ich werbe für die Teilnahme an diesen Ostermärschen, weil es wichtig ist, in diesen Zeiten des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und auch einer drohenden neuen atomaren Aufrüstungsphase ein klares Signal für Frieden und für Abrüstung auszusenden. Und Sie haben ja eingangs gesagt, die Ostermärsche sind dezentral organisiert. Und natürlich ist es auch meiner Partei überlassen, dann entsprechend lokal oder regional zu entscheiden, ob sie sich den Bündnissen dort anschließen wollen oder nicht. Aber ich sehe doch, dass viele meiner Parteimitglieder heute auf die Straße gehen werden.
Ich habe mir so einen Aufruf zu einem Ostermarsch der Friedenskooperative mal angeguckt für Berlin. Da wird Russland genau zweimal erwähnt. Einmal, dass die Sanktionen gegen Russland uns schaden würden, und einmal mit dem Satz, alles ist denkbar, sogar Angriffe auf russisches Territorium. Also kein Wort von Russland als Aggressor, von Kriegsverbrechen durch Russland. Was ist daran Friedenspolitik, einen Aggressor zu verharmlosen oder in Schutz zu nehmen?
Naja, ich finde, dass die Friedensbewegung insgesamt ja sehr divers zusammengesetzt ist aus den verschiedensten Gruppen und auch Organisationen. Sie haben ja gesagt, Kirchen, Gewerkschaften, auch die Linke. Und natürlich müssen die regionalen Bündnisse der Friedensbewegung, wenn sie organisieren, sich entsprechend abstimmen, wie die Aufrufe verfasst sind. Und für mich ist ganz klar, dass ein glaubwürdiges Eintreten für Frieden natürlich auf der Basis der Solidarität mit der Ukraine zu erfolgen hat. Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Da gibt es doch überhaupt kein Wenn und Aber. Und ich finde auch, dass Aufrufe das eigentlich klar benennen sollen. Und von daher ist das vor allem die Aufgabe der regionalen Bündnisse, da auch für Klarheit zu sorgen.
Aber können solche Gruppen, die das eben nicht klar benennen, Russland als Aggressor, dann Partner für die Linke sein? Ist es okay, wenn Linke auf solche Veranstaltungen gehen oder da sprechen, wie das in dem Fall auch war?
Naja, Sie haben sich ja auf Berlin bezogen, und soweit ich weiß, hat der Berliner Landesverband meiner Partei sich diesem Aufruf nicht angeschlossen, weil er meine Kritik da teilt. Aber es geht natürlich darum, dass man ein klares Signal für Frieden und Abrüstung setzt in diesen Zeiten. Und ich finde, wie gesagt, dass die lokalen Bündnisse auch der Friedensbewegung da eindeutig sein müssen. Zweideutigkeiten helfen uns in dieser Situation nicht, weil Glaubwürdigkeit der Friedensbewegung wirklich daran benennt, internationale Solidarität mit den Angegriffenen natürlich zum Ausdruck zu bringen. Das ist klassische Position auch der Friedensbewegung. Und das muss an dieser Stelle meiner Ansicht nach auch erfolgen.
Es gibt auch den Vorwurf, dass diese klassischen Ostermärsche rechtsoffen sind, dass da Gruppen wie die Basis gerne gesehen sind. Finden Sie das okay, wenn dann Linke zusammen mit Verschwörungsanhängern oder Rechten da auf die Straße gehen?
Nein, das finde ich überhaupt nicht okay. Und wie gesagt, die lokalen und regionalen Verbände meiner Partei, also die Landesverbände oder Kreisverbände, gucken auch ganz genau, was in den Aufrufen steht und wer da mitmobilisiert an dieser Stelle. Ich will aber jetzt nicht dazu beitragen, dass es zu einer Trennung der Friedensbewegung kommt, sondern ich möchte dazu beitragen, dass die Gespräche innerhalb der Friedensbewegung, die Diskussionen dahin geführt werden, dass man eine klare Position eben tatsächlich einnimmt, die das Völkerrecht verteidigt und gleichzeitig auch das Menschenrecht. Das ist Aufgabe einer Friedensbewegung, meiner Ansicht nach, für eine internationale Ordnung zu streiten, die kollektive Sicherheit gewährleistet und sich nicht in irgendeiner Form auf eine Seite zu stellen.
Okay, also auf dieser Seite soll es nicht zu einer Trennung kommen. Auf der anderen Seite, Bodo Ramelow hat gesagt, dass er Waffenlieferungen an die Ukraine in dieser Verteidigungssituation richtig findet. Daraufhin haben Genossen von Ihnen einen Parteiausschluss beantragt. Also ist sozusagen auf der Seite dann in der Linken kein Platz für Menschen, die sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen.
Nein, die Debatte um Waffenlieferungen, die wird ja in der Diskussion insgesamt in der Bundesrepublik und in der Politik ziemlich hochgekocht. Und ich verstehe das auch. Ich meine, es ist ein fürchterlicher Angriffskrieg, ein brutaler Angriffskrieg, der hunderttausende Tote mittlerweile gefordert hat und unermessliches Leid über die ukrainische Zivilbevölkerung gebracht hat. Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht und natürlich hat die Ukraine als souveräner Staat das Recht auf Selbstverteidigung ihrer territorialen Souveränität und Integrität. Das ist doch ganz klar. Und das ist ein Dilemma, das ich selbst auch benennen möchte an dieser Stelle. Inwieweit kann man Selbstverteidigungsrecht eines Landes, das angegriffen wird, stärken und gleichzeitig die Gefahr darin benennen, dass Waffenlieferungen natürlich zu einer weiteren Eskalation dieses Krieges führen können, zu einer internationalen Ausweitung des Krieges oder vielleicht sogar zu einer internationalen Ausweitung mit Beteiligung auch zum Beispiel der waffenliefernden Länder wie Deutschland. Und das muss man klar benennen als Risiko. Und das passiert eben auf Seiten derjenigen, die einseitig sich für Waffenlieferungen aussprechen, nicht. Mhm.
Sie sagen jetzt, das ist ein Dilemma. Auf der anderen Seite positioniert sich ja die Linkspartei auch ganz klar einseitig sozusagen gegen Waffenlieferungen. Können Sie verstehen, dass das viele als zynisch empfinden, zu sagen, ja, euer Selbstverteidigungsrecht verteidigt euch gerne, aber bitte ohne die Mittel dazu.
Nein, das verstehe ich nicht, dass das Menschen als zynisch empfinden, weil ich das als ein Dilemma schildere und ich das offen als Dilemma schildere an der Stelle, weil mir natürlich klar ist, dass nur mit einer glaubwürdigen Positionierung der Solidarität mit der Ukraine und mit einer eindeutigen Verurteilung des Angriffskrieges, des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, man auch eine Position einnehmen kann, in der man sagt, ja, aber wir brauchen zivile Alternativen zu Waffenlieferungen. Wir müssen uns andere Handlungsoptionen eröffnen, um die Ukraine zu unterstützen in dieser Situation. Und dass man deshalb darauf drängt, dass Verhandlungen stattfinden, dass Diplomatie international in Gang gesetzt wird, das ist doch nur logisch an dieser Stelle. Und ich finde, die Vorwürfe, die dann gegen auch meine Partei und Mitglieder meiner Partei erhoben werden, die sind zynisch an dieser Stelle und die sind auch tatsächlich völlig unangebracht.
Diplomatische Anstrengungen und Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, das fordern Sie ja immer wieder. Jetzt war Emmanuel Macron gerade in China und hat da den chinesischen Staatschef sozusagen gebeten, sich mit einzusetzen für Frieden. Die Türkei hat gestern noch mal versucht, auf den russischen Minister einzuwirken. Also was genau soll da noch gemacht werden? Was soll anders gemacht werden, um Russland zu Verhandlungen zu drängen? Es wird doch alles Mögliche versucht, oder nicht?
Nein, das sehe ich an dieser Stelle zum Beispiel auf Seiten der Bundesregierung überhaupt nicht, weil da gibt es eine ganz klare außenpolitische Orientierung, die ich für falsch halte, nämlich einseitig auf Waffenlieferungen und die Alternative, die Handlungsoptionen für abgestimmte internationale Initiativen, also diplomatische Initiativen, wird überhaupt nicht unterstützt. Emmanuel Macron, der französische Präsident, reist mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Peking, um Druck auf China auszuüben. Das ist richtig. Der brasilianische Präsident Lula da Silva regt Friedensinitiativen an als Olaf Scholz in Brasilia ist. Das ist richtig. Der Papst, passend zu Ostern, regt Friedensinitiativen an oder auch Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär. Aber die Bundesregierung schweigt zu all diesen Initiativen und stellt sich eben nicht auf die Seite derjenigen, die mit klarer Stimme verlangen, dass es jetzt eine diplomatische Lösung geben
aber
muss,
dieses Konflikts. Aber wenn das alles richtig ist und trotzdem bisher nicht zu Verhandlungen führt, was konkret würden Sie anders machen? Sagen wir mal, Sie sind Außenminister, was würden Sie machen?
Nun, dann geht es natürlich darum, den Druck entsprechend zu erhöhen, dass Verhandlungen eine wirkliche Handlungsoption sind. Naja, Macron macht das ja, indem er nach China reist und dort mit klaren Worten auch eine Position darstellt, die deutlich macht, was er von China erwartet. China ist die Macht, die internationale Macht, die wahrscheinlich den größten Einfluss auf Russland ausüben kann. Gleiches muss natürlich in Richtung Indien als ein starker Wirtschaftspartner für Russland erfolgen. Und gleichzeitig müssen auch die Verbündeten der Ukraine an dieser Stelle deutlich machen, dass es Zeit auch für Diplomatie ist. Und das Ergebnis von Verhandlungen muss man ja nicht vorwegnehmen, wenn die beiden Kriegsparteien an einem Tisch sitzen, aber man muss sie erstmal an diesen Tisch bringen. Und da fehlen mir doch die eindeutigen Aussagen und man muss entsprechend politischen, diplomatischen Druck auf der einen Seite erhöhen und andererseits muss man natürlich auch die Folgekosten für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg erhöhen durch gezielte Sanktionen gegen den Machtapparat von Putin, durch gezielte Sanktionen gegen den militärisch-industriellen Komplex und dass die Umsetzung der Sanktionen mangelhaft ist. Das sagen ja nun auch alle, die sich näher damit beschäftigen, und auch da muss nachgebessert werden.
In Ihrem Parteiprogramm heißt es immer noch, wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands. Ist dieser Satz für Sie so noch aktuell?
Na, ich finde, dass wir angesichts der wirklich also fürchterlichen Eskalation in den internationalen Beziehungen, der Unsicherheit, der Wiederkehr des Krieges offensichtlich in die Politik und auf europäischem Boden, aber auch die drohende nukleare Aufrüstungsspirale darüber nachdenken müssen, wie kollektive Sicherheit auszusehen hat. Mhm. Und dass Russland der Idee von kollektiver Sicherheit in Europa unter Einbeziehung Russland gerade die rote Karte zeigt, also Putin dieser Idee die rote Karte zeigt, das ist ja offenkundig. Das enthebt uns aber nicht, finde ich, politisch aus der Verantwortung und aus der Pflicht, darüber nachzudenken, wie kollektive Sicherheit jenseits von Militärbündnissen gedacht werden kann.
Aber der Satz kann da als NATO, Teil ihrer Programmatik genauso stehen bleiben.
Die NATO ist ja kein Friedensgarant. Und wenn man sich ansieht, dass die Türkei als Mitglied, als NATO-Staat, als Mitglied der NATO völkerrechtswidrige Angriffskriege gegen die Kurdinnen und Kurden im Irak oder in Syrien gerade durchführt, jetzt in dieser Zeit, dann kann man doch nicht sagen, dass da sozusagen ein Wertebündnis agiert, sondern das ist eine klassische Doppelmoral. Und ich finde eben, dass wirklich die Kunst darin besteht, die politische Kunst, kollektive Sicherheit zu schaffen über Abrüstung, über nukleare Abrüstung, über friedliche Beziehungen, über die Stärkung internationaler Organisationen, aber nicht über die Stärkung von Militärbündnissen und immer weitere Aufrüstungen. Das führt uns nur in eine neue, viel gefährlichere Eskalationsspirale.
Sagt Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Partei Die Linke und der Linksfraktion im EU-Parlament. Herzlichen Dank, Herr Schirdewan, für das Gespräch.
Ich bedanke mich, Frau Schulz.